Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, Episode 175. Mein Name ist Gabriel Rath, ich moderiere dieses schöne Format seit 5 Jahren. Wir sind gerade sozusagen mittendrin in den großen Jubiläumswochen. Es gibt sogar 2 Folgen aktuell pro Woche auf die Ohren. Ich darf mich hier mit interessanten Persönlichkeiten darüber unterhalten, wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird oder auch heute schon aussieht. Ich interessiere mich für neue Tools, neue Technologien, für neue Methoden, neue Ansätze, neue Perspektiven. Und als Vater von 3 Töchtern frage ich mich natürlich auch, wie wir Arbeit und Familie besser vereinbaren können. Mein heutiger Gast ist auch Vater. Wir reden auch über Familie und welche Perspektivwechsel das manchmal mit sich bringt. Und er sagt, wir haben lange geglaubt, dass Menschen sich nicht ändern können, aber die Forschung zeigt, Menschen können sich ändern, Gehirne können sich entwickeln. Er hat sich damit schon früh beschäftigt, hat Medizin studiert, ist dann aber auch im Journalismus tätig gewesen und hat dann digitale Geschäftsfelder entwickelt, unter anderem bei Sony Ericsson. Irgendwann hat er gesagt, ich möchte gerne Unternehmen dabei helfen und sie dabei begleiten, den Kulturwandel auch erfolgreich voranzutreiben. Und er hat dazu mit Dr. Gerald Hüther, den wahrscheinlich viele von euch auch kennen, die Non-Profit-Initiative Kulturwandel in Unternehmen und Organisationen gegründet. Auch darüber sprechen wir natürlich. Heute arbeitet er international mit einer Beratergruppe zusammen, die Unternehmen bei Kulturwandel und Potenzialentfaltung unterstützt. Denn Sebastian ist zertifiziert in Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Er ist Führungskräftecoach, Organisationsberater. Er ist auch noch Autor von einigen Bestsellern. Über sein neuestes Buch Leben mit Hirn sprechen wir natürlich auch. Kann ich euch nur empfehlen. Wunderbar geschrieben, übrigens mit einem Stift, nicht am Rechner auch. Warum er das macht, erklärt er uns. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Sebastian heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem bewölkten Rostock heute.
Schöne Grüße aus dem sehr sonnigen Hannover heute, Gabriel. Guten Morgen.
Guten Morgen. Freut mich, dass du es einrichten konntest, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe viele, viele Fragen mitgebracht, Sebastian. Ich folge dir auch schon seit einer ganzen Weile. Du hast ja auch ganz viele Rollen, zu denen ich dich befragen könnte. Autor, Speaker, Coach, Stresscoach habe ich sogar gelesen, also wirst du auch bezeichnet.
Ja, das finde ich, die Bezeichnung habe ich mir nicht gegeben. Das war die Sonntagszeitung in der Schweiz.
Ja.
Die haben mich kürzlich interviewt und da haben sie mir ein paar komische Titel gegeben. Das habe ich in dem Interview dann auch gelesen, die ich mir aber nicht geben würde.
Und du hast auch schon ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht in deinem Leben, was natürlich auch immer interessant ist, da mal nachzufragen, wie kommt man eigentlich auch von einem zum anderen und was ist am Ende vielleicht auch so der rote Faden dazu? Ich bin ja Familienvater von 3 Töchtern und die mittlere, wow, die Mathilda, die darf immer das Podcast-Intro hier einsprechen. Ne? Der sagt, okay, dann immer, wer zu Gast ist und die spricht das dann ein. Und ich bitte meine Gäste mal am Anfang der Mathilda mal zu erklären, was sie eigentlich so tun. Was würdest du ihr sagen?
Das ist voll schön, weil ich habe einen kleinen Sohn, Paul, der ist 8 Jahre und dem versuche ich ja auch immer zu erklären, was ich so tue. Und ich habe tatsächlich mein letztes Buch, also mein jüngstes Buch Leben mit Hirn, so ein bisschen auch dafür geschrieben, dass ich mein Buch habe, was mein kleiner Sohn versteht. Und da sind auch Bilder drin und so. Und ich war total glücklich zu verstehen, dass er kapiert, was ich mache. Also, deine Tochter würde mich fragen, was mache ich? Und ich erkläre ihr das jetzt, ja? Mhm. Okay, ich würde sagen, ich schreibe Bücher. Ich schreibe Bücher für verschiedene Menschen, also für Menschen, die in einer Firma arbeiten und dort Chefs sind, also Führungspositionen haben. Für diese Menschen schreibe ich Bücher, damit das noch bessere Chefs werden, damit die mit ihren Mitarbeitenden so umgehen, dass die Mitarbeitenden richtig viel Spaß an der Arbeit haben. Das sind einige, also 2, ich habe ja nur 3 Bücher geschrieben, aber die ersten beiden kümmern sich darum. Und das dritte Buch, was ich geschrieben habe, das ist für alle Menschen interessant, die so ein bisschen erwachsen sind und die du so kennst, vielleicht für deine Mama, für deinen Papa, vielleicht für die Nachbarin. Das Buch heißt Leben mit Hirn und in dem Buch geht's darum, wie schaffen wir es, ein unser Gehirn so zu nutzen, dass wir, dass es uns richtig gut geht. Und da geht's nicht nur ums Gehirn, sondern da geht's auch ums Herz. Also es gibt ein Kapitel, in dem ich ganz dolle erkläre, wie wichtig es ist, dass wir gut miteinander umgehen. Es gibt ganz alte buddhistische Konzepte. Also ich weiß nicht, ob du Buddhismus kennst, aber Buddhismus ist sowas wie, also wahrscheinlich bist du christlich aufgewachsen und dann gibt es noch Hinduismus und dann gibt es den Buddhismus. Also das sind verschiedenste Art und Weisen, wie man das Leben für sich so erklärt. Und im Buddhismus erzählt man seit 2500 Jahren schon, wie wichtig es ist, dass wir freundlich miteinander umgehen. Also eine zugewandte Haltung für andere Menschen und für andere Lebewesen entwickeln. Darum geht es in diesem Buch. So, das ist so ein Teil, was ich mache. Dann stehe ich immer wieder irgendwo auf der Bühne vor vielen Menschen und erzähle über die Dinge, die ich in meinen Büchern geschrieben habe. Manchmal stehe ich nicht auf der Bühne, sondern ich sitze einfach so wie mit deinem Papa jetzt vor einem Computer und mache digitale Vorträge. Das heißt, irgendwo sitzen Menschen und sehen mir dann zu. Und dann, du kommst ja aus Rostock, ne?
Mhm.
Ja, also zwischen Rostock und Hannover gibt es einen ganz großen Bereich, das ist die Lüneburger Heide. Und in der Lüneburger Heide bin ich mehrmals pro Jahr in einem ganz, ganz tollen Ort. Das heißt, der heißt Camp Rhein-Seelen. Und da kommen dann Menschen aus Deutschland, Schweiz, Österreich, teilweise auch aus anderen Ländern und verbringen mit mir ein paar Tage Zeit und ich halte da Seminare. Und das sind zwei verschiedene Arten von Seminaren. Die einen Seminare sind wieder für Führungskräfte, die bessere Chefs werden wollen oder Menschen, die in ihrem eigenen Unternehmen eine tollere Kultur haben wollen. Kultur müsste ich vielleicht noch erklären. Kultur heißt, wie Menschen in einem Unternehmen miteinander umgehen. Und da gibt es viele Unternehmen, die haben inzwischen verstanden, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen in einem Unternehmen viel, viel freundlicher miteinander umgehen und viel mehr miteinander reden und auch die unangenehmen Dinge mal ansprechen. Also das sind so Trainings und dann gibt es, oder Seminare, und dann gibt es andere Seminare, da kommen Menschen hin, die sagen, Mensch, es gibt irgendwas in meinem Leben, das ich verändern möchte oder ich möchte ein bisschen zufriedener sein oder es gibt bestimmte Ziele, die ich erreichen will. Und dann fahre ich mal zu dem Sebastian für ein paar Tage und dann bin ich mit ein paar anderen Menschen 4 Tage zusammen an einem ganz tollen Ort und wenn ich zurückkomme, dann gelingen mir viele der Dinge, die ich erreichen will, vielleicht besser. So, das mache ich. Jetzt habe ich, glaube ich, alles erklärt. Ach so, und dann gibt es manchmal Unternehmen, die sagen, Mensch, Sebastian, das, was du da so machst in der Lüneburger Heide, kannst du das nicht auch hier bei uns machen? Mit unseren Mitarbeitenden oder meistens eigentlich eher mit unseren Chefs. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Also ich verbringe nicht mehr so viel, aber es gibt so 2, 3 Firmen, mit denen ich pro Jahr viel Zeit verbringe und arbeite dann dort mit den Chefs, um ihnen zu helfen, bessere Chefs zu werden. So, das ist es im Großen und Ganzen. Also es geht immer darum, am Ende geht es darum, dass Menschen mit sich und mit den Menschen um sich herum einfach zufriedener sind.
Hm. Wir werden Sie fragen, ob Sie es verstanden hat. Ich bin sehr zuversichtlich.
Mhm.
Kultur gibt es ja auch in der Familie. Also das ist ja etwas, was wir an vielen Stellen oder in der Schule,
ja.
Da könnten wir uns ja eigentlich auch mal mit beschäftigen, viel mehr, ne?
So bin ich auf die Schule meines Sohnes aufmerksam geworden. Das ist hier eine Montessori-Schule in Hannover. Und ich habe ursprünglich angefangen, mit denen zu arbeiten, an deren Kultur. Und so haben wir den Zugang zu denen bekommen. Und inzwischen geht mein kleiner Sohn dort auch zur Schule. Also Kultur, ich meine, natürlich, ich finde Schule ist ja nochmal was Besonderes, weil du hast ja einmal die, sagen wir mal, die Mitarbeitenden unter sich, also die ganzen Lehrer oder Pädagoginnen, die man dort hat und die anderen Mitarbeitenden. Und dann hast du die Kunden, in Anführungszeichen, das sind in diesem Fall die Schülerinnen und Schüler und irgendwie dann auch noch die Eltern, also das ist ja eine besondere Form.
Ja.
Und wenn es dann eine Privatschule ist, ist das ja dann auch tatsächlich noch ein richtiges Unternehmen.
Mhm. Naja.
Ja, das ist speziell, da bin ich dran.
Aber interessanterweise geht es dann am Ende immer um die Beziehung der Menschen zueinander und natürlich auch die Beziehung, die man zu sich selbst hat. Darüber hast du ja auch in deinem Buch Leben mit Höhen geschrieben. Und da wollte ich auch gerne nochmal eine Story rausgreifen, die du ja beschreibst. Dein Sohn macht dir Frühstück.
Ja.
Sowas ja. kenne ich. Vielleicht erzählst du mal kurz, was da passiert ist.
Also das ist schon viele Jahre her. Das ist im Grunde genommen die Geschichte, die ich dort in diesem Buch erzählt habe, funktioniert so. Ich mache ihm morgens das, was er haben möchte. Sein Lieblingsessen sind Pancakes. Damals war das sein Lieblingsessen. Frisches Apfelmus gemacht mit dem Thermomix. Und er ist dann ganz glücklich am Mampfen. Es war am Wochenende. Ich kriege plötzlich einen Anruf von einem Unternehmer. Ich denke, komisch, dass der anruft am Wochenende. Eigentlich schreibt er immer eine WhatsApp oder eine iMessage. Also gehe ich dran, sage Herr Gedünsratkirchen, was gibt's? Sagt Herr Pops Padigo, sorry, dass ich störe. Ich habe Ihnen gerade eine Mail geschickt, ich brauche mal ganz dringend eine Rückmeldung. Also gucke ich rüber zu meinem Sohn, sehe, wenn ich dann so gucke, was er so an Pancakes noch aus seinem Teller hat, der braucht so 3-4 Minuten. Also ein bisschen Zeitpuffer zu haben, sage ich zu dem Unternehmer, wir haben 2 Minuten. Lauf schnell die Treppe hoch, mach mein MacBook auf. Das Tolle ist, die sind ja dann sofort an und die Mails war auch schon da. Guck da rein in das PDF, gebe ihm eine Rückmeldung und bin dann so nach einer Minute 40 wieder unten. Das weiß ich, weil ich später auf mein Handy geguckt habe, wie lang war das gesamte Telefonat. Und ich wollte wissen, in was für einem kurzen Zeitraum ein kleines Kind eine ganze Küche zerlegen kann. Also so wie du es dir vorstellst, ne? Der 12er-Pack mit den Eiern, also 3 waren in den Pancakes, die anderen 9 waren ursprünglich noch in dieser Eierschachtel, die hat er auf den Boden geworfen. Dann hat er das Tetra-Pack mit der Reismilch umgeworfen. Das ist schön unter die Fußleisten gelaufen.
Herrlich.
Ja. Und Fußleisten ist super. Und wir hatten halt ein Parkett in der Küche damals. Also der glücklicherweise hat das jetzt nicht so lange, war das, also ich konnte es ja schnell aufwischen. Und dann bin ich halt der Mehlspur gefolgt und hinter der Kücheninsel saß er dann und hatte alles irgendwie so zusammengematscht. Und ich dachte so, alter Paul, ja, du kriegst den perfekten Morgen. Wir hatten noch in seinem Treckerbuch gelesen, er hatte den perfekten Morgen. Warum tust du mir das an? Und der reagiert gar nicht. Also ich sage, Paul, was machst denn du hier? Und der ist so voll in seiner Welt. Und dann habe ich mich neben ihn gesetzt und gucke ihn an und sage mal, Paul, kannst du Papa mal erklären, was du hier machst? Und dann sieht er mich, also nimmt mich wirklich bewusst wahr, fängt total an zu lachen. Ja, 2,5 damals, also nicht lachen, oder also freut sich, du siehst ja total Freude. Schiebt mir diese matschige Schüssel rüber und sagt, Papa, Frühstück. So, in dem Moment änderte sich mein innerer Zustand, weil ich verstanden habe, warum er das tut, was er dort tut. Und darum geht es zu Beginn dieses Buches auch, nämlich diese Frage, ich glaube Nietzsche sagte das mal, wir können jedes Wie ertragen, wenn wir ein Warum haben. Und ich hatte dann das Warum. Und diese zerlegte Küche war dann einfach nur ein Ausdruck von Liebe von meinem kleinen Sohn, der mir Frühstück gemacht hat, so wie ich ihm zuvor Frühstück gemacht habe an dem Morgen. Ja, das ist der Beginn meines Buchs.
Ich kann es nachvollziehen. Ich habe sowas so oder so ähnlich auch schon sehr oft erlebt. Und interessant ist ja dann, wenn man sich selbst beobachtet, wie man reagiert. Und darüber schreibst du ja auch. Also wenn so Stress aufkommt, dann hat man so verschiedene Muster, in die man immer schnell verfällt. Und manchmal will man fliehen, manchmal ist man so in so einer Schockstarre fast. Und und das ist ja so auch eins deiner Themen, dass wir da ein bisschen besser hinschauen, weil wir ja auch eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben, uns auch zu verändern, ne? Das fand ich auch so interessant in der Vorbereitung auf den Podcast heute. Du sagst ja auch wirklich, dass man lange gedacht hat, Menschen können sich gar nicht ändern, aber tatsächlich können sie es doch.
Genau. Also wir wissen aus der Neurobiologie inzwischen, das Gehirn kann sich ein Leben lang verändern. Man nennt das Neuroplastizität. Das ist die Fähigkeit, das Gehirn sich neu zu strukturieren. Ne, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das stimmt schon nicht. Also die Veränderung ist zumindest auf einer biologischen Ebene ein ganzes Leben lang möglich. Ein Mensch, den ich gerne in meinen Büchern, auch in meinen Vorträgen und in meiner ganzen Arbeit immer wieder zitiere, ist der Dalai Lama, weil er einfach einen großen Einfluss auf die moderne Neurowissenschaft hatte. Der hat relativ früh angefangen, was heißt relativ früh, ich glaube, es war zur Jahrtausendwende, hat er angefangen, mit einem Neurowissenschaftler zusammenzuarbeiten, der heißt Professor Richard Davidson. Davidson ist heute eine Koryphäe in der neurowissenschaftlichen Welt durch die Zusammenarbeit mit dem Dalai Lama. Und die haben begonnen, einfach mal ein paar Menschen aus der Entourage des Dalai Lamas im Labor zu untersuchen. Einer davon, einer der bekanntesten Mönche nach dem Dalai Lama aus diesem tibetischen, buddhistischen Umfeld ist Mathieu Ricard, den ich glücklicherweise auch für mein neuestes Buch dann doch interviewen durfte. Also ich hatte das Glück, eine Neurowissenschaftlerin zu kennen, die mit ihm zusammengearbeitet hat, weil Mathieu Ricard nicht nur Mönch, sondern auch Wissenschaftler ist. Und sie hat den Kontakt zwischen uns hergestellt und dann haben wir uns lange unterhalten. Und Mathieu Ricard war der Mensch, der als allererster aus der Entourage des Dalai Lamas nach Madison, Wisconsin reiste, in das Labor von Richard Davidson. Und dann haben die da Untersuchungen gemacht, die im Grunde genommen alles gesprengt haben, was man zuvor in einem menschlichen Erwachsenengehirn gesehen hat. Also man konnte sehen, dass das Gehirn anders strukturiert war, Entschuldigung, und auch anders schwang. Also es gab andere Frequenzmuster in diesem Gehirn von Mathieu Ricard. Und das hat so ein bisschen die neurowissenschaftliche Welt auf den Kopf gestellt, weil es gezeigt hat, dass so ein erwachsenes menschliches Gehirn doch noch in der Lage ist, sich zu verändern. Beispielsweise, indem wir anfangen, anders zu denken. Und Mathieu Ricard denkt nun mal anders. Also, ich meine, der meditierte 10.000 Stunden in seinem Leben. Das ist eine andere Form des Denkens. Und das hat dazu geführt, dass dieses Gehirn anders strukturiert war und in einer anderen Frequenz arbeitete. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, tolle Geschichte, Sebastian, aber keiner von uns wird 10.000 Stunden meditieren können. Und das Schöne ist, es gibt man sagt immer so eine Landmark-Studie, also eine Studie, die wirklich grundlegend nochmal alles in Frage gestellt hat, aber die hat so einen Pfosten in den Boden gestoßen. Und das war eine von einer Wissenschaftlerin, die heißt Sarah Lazar, die an der Harvard Medical School gearbeitet hat, zusammen mit einer deutschen Wissenschaftlerin, Britta Hölzel. Ich habe mehrfach für meine Bücher auch mit Britta gesprochen. Und Sarah Lazar hat gezeigt, dass wir keine 10.000 Stunden Meditation brauchen, sondern sind eigentlich nur wenige Minuten anderen Denkens pro Tag. Also einige Minuten Achtsamkeitsmeditation kann nach 8 Wochen schon zu signifikanten Veränderungen in der Struktur unseres Gehirns führen. Und das ist das Geile. Und das ging halt alles so zur Jahrtausendwende los durch den Dalai Lama, der hat das mit angestoßen. Und inzwischen haben wir viele, viele Studien, die immer wieder zeigen, das menschliche Erwachsenengehirn ist ein Leben lang in der Lage, sich zu verändern, egal wie alt wir sind. Grundsätzlich. Jetzt funktioniert das nicht immer, aber damit beschäftige ich mich dann in meiner Arbeit, den Menschen zu zeigen, was sind denn so die Rahmenbedingungen, damit Veränderung stattfindet.
Und das stiftet ja auch eine Menge Optimismus. Also das muss nicht so bleiben, wie es ist. Da geht noch was. Bei sich selbst kann man starten und ja, man ist natürlich so in seinen Routinen drin, aber da können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen. Ja. Ich würde gerne auch nochmal ein bisschen in deine Story gehen. Du hast ja schon ganz unterschiedliche Dinge getan und eins führte dann sicher zum anderen. Und ursprünglich sollst du ja sogar mal Medizin studiert haben.
Ja, hier in Hannover, an der Medizinischen Hochschule. Einige meiner engsten Freunde habe ich noch damals aus meiner Zeit im Medizinstudium. Ja, das ist irre. Ja.
Was wolltest du werden damit?
Ja, ich wollte mal Arzt werden. Also ich dachte das damals. Ich habe so in der Schule hatte ich Biologie und Chemie als Leistungsfächer und hatte mich total dafür interessiert. Hatte aber auch immer wieder ein Interesse für andere Sachen. Also ich hatte damals schon so ein bisschen journalistisch gearbeitet, habe eine eigene Schülerzeitung gehabt, hatte immer irgendwelche Projekte, die mich interessierten, mit denen ich damals schon Geld verdient habe und habe im Grunde immer so mehrere Bälle in der Luft gehabt. Und ich weiß noch, mein Chemielehrer sagte mir, das war, glaube ich, zur Abi-Feier, er wusste, dass ich Medizin studiere und er sagte mir damals, ich bin mir nicht sicher, ob du das tun solltest, weil du hast woanders auch noch Talente, aber ich dachte, ich mache das. Und habe dann angefangen, Medizin zu studieren bis zum Physikum und fand das dann ziemlich langweilig, dieses Lernen, Lernen, Lernen ohne Denken. So ist das ja anfangs. Du wirst einfach nur mit Wissen, musst ja einfach nur Wissen in deinen Kopf reinballern. Und habe dann zum Physikum hingemerkt, das ist es irgendwie nicht. Und bin dann irgendwie raus, hatte damals Angebote aus der, also es gab hier so kleine Verlagshäuser in der Gegend, da hatte ich immer so frei für die geschrieben und dann haben die mir eine Festanstellung angeboten. Und dann bin ich aber da irgendwie in die IT-Branche reingerutscht. Und ich sage immer so, die Hand Gottes kam ganz oft und hat mich woanders hingesetzt. Ich habe immer Ideen gehabt, was ich machen will, und dann landete ich ganz woanders. Auch jetzt, was ich jetzt mache, das ist nicht das, wofür ich mich vor ein paar Jahren aufgemacht habe.
Steckt auch kein Karriereplan dahinter offensichtlich. Nee,
überhaupt nicht. Also es gab nie einen Masterplan. Also was ich so schön finde, ist festzustellen, dass ich doch irgendwie wieder so ein bisschen da gelandet bin, wofür ich mal losgelaufen bin, weil ich so dachte, ich will mit Menschen arbeiten, im weitesten Sinne. Und das mache ich ja auch. Und damals dachte ich, es wird Medizin. Wurde es dann aber nicht. Aber ich merke jetzt, gerade in den letzten 1-2 Jahren, es gibt schon wieder natürlich neue Ideen für neue Bücher, beziehungsweise ich merke, welche Themen einfach relevant werden. Und das, ich habe ich glaube, beim Resilienzkongress von Sebastian Mauritz hatte ich schon mal darüber gesprochen, dass es aus meiner Sicht natürlich die ganze neurobiologischen Themen gibt, über die man sprechen kann, was ich ja gerne mache. Dann gibt es natürlich so diese ganzen mentalen Themen, und die sind ja auch super verknüpft. Also das, worüber ich ja zu Beginn meines Buchs schreibe, sowas wie Effekt-Labeling und Normalisieren und solche Themen. Und ich verbinde das ja immer und sage, wenn du das kognitiv machst, passiert das in deinem Gehirn. Das kann man ja alles runterbrechen. Und was jetzt hinzugekommen ist, ist tatsächlich die reine Biologie. In dem Sinne, dass ich sage, naja, es gibt aber Dinge, die sollte man auch auf dem Schirm haben. Nämlich, wie geht's eigentlich gerade meinem Körper? Also wie geht's gerade meinen Nebennieren beispielsweise? Und wir haben das Phänomen, dass die Impfung und die Infektion mit Covid bei vielen Menschen gerne das endokrinologische System zerschossen hat. Und wenn es nicht das beides war, dann ist es vielleicht der Stress. Und was ich damit meine, ist, ich habe viele Führungskräfte, die mir berichten, boah, ich komme nicht mehr so ganz auf die Beine oder ich bin irgendwie so platt. Und dann erzähle ich denen mal, ey, wie wär's denn mal, wenn ihr mal einen Cortisol-Tagesverlauf macht? Also man kann relativ günstig und sehr einfach im Laufe eines Tages messen, wie viel Cortisol haben wir in unserem System. Und da gibt's eine Range, wo es sein sollte. Und wenn es außerhalb der Range ist, dann ist es ein Indikator darauf, dass deine Nebennieren nicht mehr so funktionieren, wie sie gerade funktionieren sollten. Also, dass du vielleicht zu viel, deutlich zu viel oder vielleicht deutlich zu wenig Cortisol produzierst. Das heißt, dein Körper ist rein biologisch gerade, zumindest an dieser Stelle, nicht mehr ganz im Balance. Und da habe ich viele in meinem Umfeld, also beruflich im Umfeld, aber teilweise auch im privaten, die mir davon berichten, wo ich sage, mach mal diesen Test. Und fast jeder berichtet dann von Cortisolwerten, die sind außerhalb der Norm. Und gibt es viele andere Faktoren, die man auch noch anschauen kann. Und das finde ich gerade ganz spannend zu sehen, dass ich irgendwie jetzt doch wieder so ein bisschen in diesem Bereich lande, mit dem ich mal begonnen habe. Ich habe einen ganz tollen funktionellen Mediziner hier in Hannover, mit dem ich gut befreundet bin und mit dem ich tief in diese ganzen Themen einsteige, und wir beide überlegen, was man da nochmal gemeinsam in die Welt tragen kann, weil ich persönlich habe diesen Aspekt immer ein bisschen vernachlässigt, beziehungsweise nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich lebe zwar immer gesund, denke ich mal, aber das, was in den letzten Jahren mit uns passiert ist, hat einfach Spuren hinterlassen, bei vielen zumindest. Ne? So. Und irgendwie bin ich da jetzt wieder gelandet, interessanterweise.
Ja, es geht vielleicht ja auch darum, so ein bisschen die Punkte zu verbinden, wie man so schön sagt. Und man muss aber natürlich auch erstmal so ein Stück weit herausfinden, was man so tun will. Du hast dann ja auch noch Erfahrung gemacht, warst bei der Sony, bei Ericsson, Swisscom. Ja. Und wenn wir auch über New Work reden, darum geht's ja auch in diesem Podcast, dann steht ja auch so ein bisschen die Frage im Vordergrund, wie finde ich eigentlich auch heraus, was ich wirklich, wirklich will? So hat das ja mal der Philosoph Friedrich Bergmann so formuliert. Ja. Was würdest du denn auch jungen Leuten, die heute in die Arbeitswelt starten, empfehlen? Also wie findet man es raus?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da der Richtige bin, um das zu, weil ich wirklich so eine sehr atypische Patchwork-Karriere habe. Also aus meiner Sicht zumindest. Ich habe, bei mir war es relativ früh so, dass ich mir gedacht habe, ich will mit Menschen arbeiten, und ich habe dann einfach ein paar Pirouetten gedreht, weil ich gemerkt habe, da ist ein großes Interesse, da zieht's mich hin. Mhm. Und das wäre es wahrscheinlich, dass ich empfehlen würde. Also wenn mein kleiner Sohn jetzt in dem Alter wäre, würde ich ihm sagen, schau mal, was interessiert dich? Mach da deine Erfahrung. Natürlich ist eine einigermaßen fundierte Ausbildung hilfreich, gerade in dieser unglaublich hochkompetitiven Welt, in der wir uns befinden. Ich habe Nachbarn, die sind so Mitte, Ende 20, die sind gerade in dieser Phase, also haben jetzt so ihr Studium hinter sich und gucken jetzt auch. Und mit dem einen habe ich viel Diskussion, also was jetzt, wir sprechen viel darüber, weil der hatte jetzt die Möglichkeit, ein Startup hochzuziehen, hat aber gemerkt, es funktioniert nicht so sehr. Will er da jetzt drin bleiben? Will er was anderes machen? Will er eine Festanstellung? Und er hat aber für sich festgestellt, nee, also eigentlich will er was aufbauen und hat Ideen und Visionen. Und ich finde das toll. Also ich finde es toll, wenn solche Menschen Ideen und Visionen haben und denen nachgehen. Das kann natürlich nicht jeder machen. Also seine Partnerin beispielsweise, die ist jetzt eine Festanstellung bei einem Medienunternehmen gegangen, die hat jetzt und ist da total glücklich mit. Also ich glaube nicht, dass jeder das braucht, der sagt, okay, ich bin jetzt der Gründer oder ich muss jetzt irgendwie das nächste Apple aufbauen, sondern für viele Menschen ist es auch vollkommen in Ordnung. Und das habe ich auch selbst erlebt. Das hat ja auch ganz, ganz große Vorteile, in einem Unternehmen mit anderen Menschen zu arbeiten. Warum hat es Vorteile? Weil du ein soziales Umfeld hast, mit dem du zusammen bist. Das war für mich die größte Überraschung, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nachdem ich viele Jahre bei Sony Music, Swisscom und Ericsson gearbeitet hatte, als ich mich selbstständig machte, war eine Sache, die mich total überrascht hat, die ich echt nicht auf dem Schirm hatte, dieses, ich bin jetzt allein. Mhm. Da sind keine anderen Menschen, mit denen ich täglich im Austausch bin, mit denen ich mich challengen kann. Und das war für mich die größte Herausforderung, weil ich ja so eine Art Einzelkämpfer bin oder war. Inzwischen hat sich das ja verändert, weil ich viele tolle Menschen habe, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Aber zu deiner Frage, was würde ich Ihnen raten? Ich kann ja immer nur denken, was würde ich meinem kleinen Sohn raten? Würde ich immer wieder sagen, was willst du wirklich machen? Also was macht dir Spaß? Natürlich würde ich an der einen oder anderen Stelle, ne, Ausbildung ist wichtig, ich würde ihm auch er hat so eine Fähigkeit, das ist ganz interessant, wenn er was total will, beißt er sich durch. Schon als Dreijähriger ist er mit mir durch die halbe Stadt gefahren mit dem Fahrrad, weil er ein bestimmtes Ninjago-Heft haben wollte. Da beißt er sich total fest. Oder jetzt auch in der Schule, wenn es gibt bestimmte Projekte, findet er super, da arbeitet er nur dran und die anderen Sachen lässt er immer so ein bisschen fallen. Und
Fokus.
Ja, also ist halt mega fokussiert, aber viele Sachen fallen dann runter. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir sehr darauf achten, es gibt einfach Dinge, die müssen gemacht werden, auch wenn er nicht so Bock drauf hat. Aber grundsätzlich finde ich ich halte nichts davon, dass man seine Schwächen immer ausgleicht. Aber ich halte was davon, also in dem Sinne von, du darfst keine Schwächen mehr haben. Also inhaltliche Schwächen meine ich jetzt so. Also irgendwelche Themen gefallen dir nicht so. Ich finde, es gibt Dinge, die muss man einfach mal gemacht haben, auch wenn man sie nicht gerne macht. Also seine Steuererklärung, seine Mehrwertsteuer regelmäßig oder solche Sachen ist jetzt nicht das Highlight des Tages. Aber ich persönlich halte viel davon, in der Lage zu sein, viele Sachen alleine zu meistern, auch wenn man sich dann später entscheidet, sie dann doch lieber dem Steuerberater oder jemand anders zu geben. Darauf würde ich achten, dieses was macht dir Spaß, das zu verfolgen zumindest sich selbst immer wie so eine Deadline zu setzen und sagen, okay, ich mache das jetzt mal 2 Jahre und ich höre nicht nach 3 Monaten auf. Das sehe ich eher als ein Risiko, dass man zu schnell irgendwie loslässt.
Was hast du denn auch in deinen 3 großen Stationen über Kultur und Kulturwandel gelernt? Das ist ja auch ein Thema, zu dem wir noch kommen werden.
Also das war damals ja noch nicht so mein Thema, mit dem ich mich so intensiv beschäftigte, aber so retrospektiv habe ich eine Sache, die war für mich wirklich irre, der Chef macht den Unterschied. Ich war bei Ericsson länger, als ich eigentlich bei dem Unternehmen sein wollte, weil mich das inhaltlich nicht so sehr gepackt hat, aber ich hatte einen Chef, zu dem ich eine unglaublich starke Bindung hatte, weil der einfach unglaublich gut motivieren konnte. Und ich war deutlich, deutlich länger bei der Firma wegen dieses Chefs. Andersrum gab es Unternehmen, die ich wegen meines Chefs verlassen habe. Und das war für mich so sehr eindrücklich. Man sagt das immer, ne? People join companies and they leave bosses. Und das habe ich sehr, sehr eindrücklich am eigenen Leib erfahren.
Das sagt die Gallup-Studie ja auch immer, ne?
Ja, genau. Was ich auch eindrücklich fand bei der Zeit, als ich später bei der Swisscom war, dann wieder zu merken, wie sehr ein soziales Umfeld einbindet und was die Qualität der Zusammenarbeit für einen Einfluss darauf hat, wie gerne man zur Arbeit geht. Das habe ich sehr eindrücklich zu dieser Zeit immer wieder erlebt. Und ich weiß noch, das war bei Ericsson, das war so das Negativbeispiel von, also es war jetzt nicht schlimm, aber ich fand es toll, das mal so zu erleben, wie man es nicht machen sollte. Da wurden neue Werte erarbeitet. Und irgendwann kam unser Marketingchef in unser Büro, also bei mir kam er in mein Büro und legte mir so ein kreditkartengroßes Ding hin, was alle in die Hand gedrückt bekamen, und da standen dann die 5 Werte. Ne, we walk the extra mile. So, und so wurden Werte damals vermittelt.
Es waren dann die, wo man hin wollte, oder die, die man glaubte zu haben?
Nee, das waren die, wo man hin wollte.
Ja.
Und heutzutage, also wenn ich mit Unternehmen arbeite und wenn Werte erarbeitet werden, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass es nicht einfach nur reingegeben wird in die Organisation, sondern du brauchst immer ein hohes Maß an Mitgestaltung. Also Mitgestaltung ist eins der beiden neurobiologischen Grundbedürfnisse, ne? Verbundenheit ist das eine und Co-Creation, nenne ich das im Englischen gerne, ist das weitere, also sich einbringen zu können. Und wenn du das nicht hast, dann nehmen die Menschen die Werte auch nicht an. Also Wertearbeit heutzutage heißt immer schön runter, hoch und runter, mindestens einmal in der gesamten Hierarchie auf eine Art und Weise, dass Menschen dann für sich arbeiten, okay, dieser Wert, also idealerweise wirst du früh befragt, was ist eigentlich wichtig, dann werden irgendwann die Werte definiert und dann sollte irgendwann der Moment kommen, wo du als einer in der gesamten Organisation zusammen mit ein paar Kollegen daran arbeitest, okay, jetzt sind Werte definiert worden, ich habe mich ja frühzeitig auch mal einbringen können, ich sehe mich da auch ein bisschen repräsentiert, jetzt haben wir unsere 3, 4, 5 Werte, durch welche konkreten Verhaltensweisen werde ich diese Werte in meinem Arbeitsalltag Realität werden lassen? Das hat damals überhaupt nicht stattgefunden bei Ericsson. Da gab es einfach nur, hey, hier sind die Werte, hier ist die Kreditkarte, hier ist dieses Kreditkartengroße Ding oder Visitenkartengroße Ding, da stehen die drauf. Und ich weiß, an den einen erinnere ich mich noch, we walk the extra mile. Aber das war, ich habe das nie, also das.
Das ist auch so internes, ja, so internes Marketing ist das oft, oder?
Ja, ja. Ich habe mich begonnen mit dem Thema Kulturwandel erst im Jahr 2011 zu beschäftigen. Da war ich schon einige Jahre selbstständig und hatte durch ein gemeinsames Projekt den Gerald Hüther kennengelernt. Und wir haben 2011 dann diese Initiative Kulturwandel.org gegründet. Das ist so eine Plattform, wo wir sagen, wir wollen über Unternehmen berichten, die außergewöhnliche Kulturen entwickelt haben. Also messbar zufriedenere, messbar loyalere, messbar glücklichere Mitarbeitende. Und Unternehmen, die durch solche Mitarbeitenden besonders gut dastanden, manchmal noch besser als der Wettbewerb. Und wir mussten wirklich suchen, weil anfangs gab es noch nicht so viele. Und ich glaube, das erste Unternehmen, was ich damals porträtiert hatte, war Eckes Granini Deutschland. Und im Laufe der Zeit habe ich hunderte von Interviews geführt mit Menschen in allen Hierarchiestufen, in allen Bereichen, also von Aufsichtsrat über Betriebsrat, über Geschäftsführung, über Sales, Marketing. Und dann habe ich Porträts geschrieben über verschiedenste Unternehmen und habe so beschrieben, was die so gemacht haben. Und im Laufe der Zeit...
Auf der Suche nach den Mustern, ne?
Genau. Also erstmal waren es nur Beschreibungen und dann sah ich natürlich durch die Zusammenarbeit mit Gerald, hatte ich damals schon so eine neurowissenschaftlich geprägte Perspektive und habe dann irgendwann Muster erkannt. Und aus diesen Mustern, die ich erkannt habe, ist dann mein erstes Buch entstanden, Führen mit Hirn. Und Führen mit Tieren ist ja das Buch, was sich damit beschäftigt, wie muss ich eigentlich führen, damit in unserer Organisation eine Kultur entsteht, sagen wir mal eine Potenzialentfaltungskultur, also eine Kultur, in der Menschen besonders gut über sich hinauswachsen. Ein paar Jahre später, ich glaube, das war 2018 schon, haben wir gemerkt, wow, die Anzahl der Unternehmen, die sich mit Kultur beschäftigen, ist signifikant gestiegen. Und dann haben wir nochmal geschaut und gefragt, woran liegt denn das? Und dann gab es plötzlich eine neue Triebfeder. Und diese neue Triebfeder war die digitale Transformation. Also Unternehmen, die sich erfolgreich mit der eigenen digitalen Transformation beschäftigten, haben verstanden, das gelingt nur, wenn wir uns mit der eigenen Kultur auch auseinandersetzen. Und dann habe ich nochmal ein paar hundert Gespräche geführt. Und daraus ist das ein zweites Buch entstanden, Digitalisieren mit Hirn, wobei der Titel eigentlich nicht passend ist. Im Grunde genommen müsste es eigentlich Kulturwandel mit Hirn oder Change mit Hirn heißen. Und so begann diese ganze Auseinandersetzung mit dem Thema Kulturwandel. Und und dann haben wir irgendwann begonnen, nicht nur Porträts zu schreiben oder die Bücher, die ich da gemacht habe, sondern ich habe dann gesagt, Mensch, es wäre doch mal schön, also bisher ist das ist ja mal ein Filter drauf, ne? Wenn ich ein Unternehmen porträtiere oder ein Buch schreibe, habe ich meine eigene Sichtweise. Und dann kam so der Gedanke, dass ich einfach mal Gespräche führe, Interviews. Also es gab dann eine neue Kategorie auf der Kulturwandel-Webseite, die heißt Im Gespräch. Das sind dann quasi verschriftlichte Interviews gewesen. Und irgendwann kam dann die Idee, Filme zu machen, damit man so die Zwischentöne auch mehr mitbekommt. Da habe ich halt so Leute wie Alexander Birken, der CEO von der Otto Group, mit dem habe ich ein Gespräch geführt. Oder jetzt tatsächlich vor zwei Wochen gerade, komplett andere Seite, der Oliver Hochstatter von Hermes, der dort den Kulturwandel vorantreibt, ist ja Teil der Otto Group. Kleine Unternehmen, VD beispielsweise, dieser Sportbekleidungshersteller, aber auch Haus, wie nennt man das? Der Stefan Recht, der hat ein Unternehmen, heute würde man sagen, also ein Installationsbetrieb, die Gaswasser-Scheiße sozusagen, die bauen dir aber im schönen Sinne Bäder, und der hat eine 4-Tage-Woche eingeführt, solche Sachen. Und solche Gespräche führe ich inzwischen ausschließlich, um hoffentlich Menschen zu inspirieren, bei sich auch das ein oder andere anzugehen, aber auch zu ermutigen, zu zeigen, hey, es funktioniert nicht alles. Also Tobi Krüger von der Otto Group hat mal was ganz Schönes gesagt. Das war viele Jahre der Kulturwandel-Chef der Otto Group.
Er war auch kürzlich hier im Podcast.
Ja, geil. Cooler Typ.
Ne? Ja, absolut.
Und Tobi sagte damals, Sebastian, 90% aller unserer Ideen funktionierten nicht. Mhm. Und das war so heilsam für viele andere Unternehmen zu verstehen, es ist vollkommen in Ordnung, dass wir uns ständig eine blutige Nase holen. Das gehört einfach dazu.
Da schreibst du ja auch in deinem Leben mit Hörnbuch dieses Normalisieren, ja, sich mal zu sagen, es muss eigentlich gar nicht alles perfekt sein. Ne?
Genau. Ja, darum geht's. Also zu verstehen, das, was ich gerade durchlebe, ist vollkommen normal. Das ist so der, und das ist dieser ganze Kulturwandel-Aspekt, und irgendwie bin ich dann in Leben mit Hirn reingerutscht.
Inhaltlich. Nochmal zum Kulturwandel-Thema, da müssen wir nochmal ein bisschen dabei bleiben. Also mich interessiert das Thema auch sehr. Ich erlebe allerdings auch, dass die Medien damit manchmal sehr schlampig umgehen mit dem Begriff. Der wird dann schnell mal so herangezogen, wenn der Chef das Du anbietet. Ja, dann macht das Unternehmen ja offensichtlich einen Kulturwandel. Wie hast du das auch erlebt? Also dieses, vielleicht auch manchmal mit Marketingkalkül, wir machen das jetzt, um vielleicht auch den Kunden und Kundinnen zu zeigen, wir sind in Bewegung. Nicht jeder meint das ja vielleicht wirklich ernst.
Naja, das beste Beispiel war die Deutsche Bank, die damals, das ist jetzt schon bestimmt 10 Jahre her. Da hatten die mich auch eingeladen, um zu gucken, ob wir miteinander arbeiten können. Und dann haben wir in diesem ersten Gespräch rausgefunden, das, was die unter Kulturwandel verstehen, das, was ich unter Kulturwandel verstehe, sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Also für die war Kulturwandel die Art und Weise, wie sie mit ihren Kunden umgehen. Und meine Sichtweise ist, es geht erstmal darum, wie die Menschen in der Organisation miteinander umgehen. Und Kulturwandel oder anderes, also meine Lieblings, also es gibt nicht so viele Negativbeispiele, aber das war eins der besten. Steht der Geschäftsführer eines mittelständischen Nahrungsmittelherstellers vor seinen Führungskräften. Ich soll gleich einen Vortrag halten. Und dann sagt er so, jetzt hören Sie dem Herrn Pops-Pardigol genau zu, denn das ist unsere letzte Chance. Und du denkst, eigentlich sollst du jetzt nicht mehr auf die Bühne gehen.
Was hattest du für eine Stressreaktion?
Ich hatte gar keine Stressreaktion. Ich habe nur die Gesichter der Menschen angeschaut und gesehen, insbesondere der HR-Chef, der hat ein ganz komisches Gesicht. Also retrospektiv habe ich dann verstanden, was da los war. Also der Typ kam von einem großen Konzern, der ist dann dorthin und aus irgendeinem Grund hat er total auf mich reagiert und wollte unbedingt mit mir zusammenarbeiten und wollte unbedingt mit mir den Kulturwandel. Hat mir auch einen sehr, 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 sehr großen Auftrag gegeben. Das war relativ zu Beginn meiner Selbstständigkeit.
Du hattest wahrscheinlich schon ein paar gute Referenzen.
Ja, aber ich weiß gar nicht, warum er so auf mich reagierte. Irgendwas war's.
Ja.
Und wir haben dann den Kulturwandelprozess begonnen. Und ich hab dann dem HR-Chef irgendwann angeboten, den Kulturwandelprozess zu stoppen. Weil das keinen Sinn machte. Aus mehreren Gründen. Erstens, das habe ich retrospektiv alles mitbekommen, der neue Geschäftsführer hat einfach mal über das HR-Budget verfügt und hat einen Großteil des HR-Budgets mir gegeben, in dem Auftrag, den er mit mir unterschrieben hat, ohne den HR-Chef zu fragen. Zweitens, dieser ganze Prozess begann so, dass ich dann mit den obersten Führungskräften arbeitete. Und dann so am zweiten Tag kam der Geschäftsführer dann mal hinzugeflogen sozusagen. Also nicht geflogen, aber er kam dann rein, hat dann einen Tag mit uns verbracht und musste dann wegen was anderem dringend wieder weg. Was natürlich überhaupt nicht funktionierte. Und ich merkte dann diese Ambivalenz, dass die Teilnehmenden schon auf der einen Seite Lust hatten, aber auf der anderen Seite natürlich im Widerstand waren, weil sie merkten, dass das ist nicht authentisch, was von ganz oben kommt. Und dann habe ich irgendwann dem HR-Chef angeboten und gesagt, wissen Sie, das macht aus meiner Sicht, also ich hätte das natürlich durchziehen können und hätte ganz viel Geld verdienen, aber das machte keinen Sinn. Und dann haben wir das nach kurzer Zeit gestoppt. Und der HR-Chef schrieb mir ein paar Monate später, glücklicherweise hatte die Eigentümerfamilie den Geschäftsführer dann auch wieder rausgenommen, weil er einfach viel verbrannte Erde hinterlassen hatte. Das war so ein Negativbeispiel, was du richtig falsch machen kannst. Also dieses dich zurücklehnen, den anderen sagen, macht hier mal Kulturwandel. Aber der gleiche Geschäftsführer hatte eine der ersten Maßnahmen. Es gab vor der Firmenzentrale Parkplätze. Und sein Parkplatz war einfach zu klein. Also hat er den Parkplatz nebenan von jemand anders okkupiert und hat aus zwei Parkplätzen einen Parkplatz machen lassen, damit er besser parken kann. Wie viel kann man falsch machen zu Beginn in einer neuen Position? Ja. Aber davon gibt es glücklicherweise nicht so viele.
Ja, der Parkplatz in der ersten Reihe gehört ja auch zu den Insignien der Macht, so wie das Eckbüro und was es da alles so gab, sich den Kaffee nochmal im Meeting reinbringen lassen als Einziger und kennst du ja bestimmt auch viele, aber es ist ja auch irgendwo gelernt gewesen, so dieses Machtdenken, dieses Command and Control. Ja. Also, ne, wir reden ja auch viel darüber, wie kommen wir eigentlich von dieser Kontrolle zu einer Vertrauenskultur? Ja. Was hat denn aus deiner Sicht jetzt auch die Corona-Zeit mit sich gebracht? Wie haben sich Kulturen auch dadurch verändert? Oder auch vielleicht nicht? Also andererseits hört man ja auch wieder die Rückkehr ins Büro. Wir machen jetzt eigentlich eine Rolle rückwärts. Wie erlebst du das?
Tobi Krüger, vielleicht hat er auch was dazu gesagt. Der sagte noch was ganz Schönes. Er sagte, nur weil Covid ist, werden Arschlöcher nicht plötzlich gute Chefs. Das Hauptthema, was ich immer wieder erlebte, waren im Grunde genommen zwei Sachen. Das eine ist, wie schaffen wir es, die Verbundenheit der Menschen untereinander herzustellen? Das war ja vorher etwas, was automatisch geschah in der Kaffeeküche oder beim Mittagessen oder in einem Meeting. Die Menschen waren physisch miteinander verbunden und das fand dann zu Hause nicht mehr so statt. Und das war etwas, was explizit von vielen Führungskräften adressiert werden musste. Das heißt, dieses neurobiologische Grundbedürfnis von Verbundenheit ist ins Bewusstsein vieler Menschen gerutscht. Sie haben gemerkt, okay, Wir müssen hier explizit was machen. Dann das zweite große Thema ist das Thema der Gesundheit, gerade der psychischen, emotionalen Gesundheit. Eine Verbundenheit ist ein neurobiologisches Grundbedürfnis. Wenn ich die ganze Zeit zu Hause alleine hocke, macht das was mit meiner Seele. Und auch das wurde von vielen Unternehmen explizit adressiert. Und das war, also ich habe in meinem Buch begonnen, 2019 zu schreiben und 2020, als Covid richtig losging, haben mich viele Unternehmen angerufen und haben gesagt, unsere Mitarbeitenden brechen uns weg. Was können wir da machen? Mhm. Da hatte ich glücklicherweise, wie gesagt, ich habe Leben mit Hirn eher geschrieben, weil ich dieses Buch schreiben wollte, weil mir das wichtig war persönlich. Ich hatte überhaupt keine Strategie dahinter, dass ich jetzt irgendwas damit erreichen will. Aber dann merkte ich, dass die Inhalte dieses Buchs sehr gut passen zu der Fragestellung, wie bleiben wir gesund?
Ja.
Ich nenne das inzwischen Neuroresilienz. Also wie können wir die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung nutzen, um resilient zu bleiben? Das waren so die beiden Themen, die ich gemerkt habe, die kommen. Und ich persönlich finde wir müssen wieder ein bisschen zurück ins Büro, gar nicht so schlecht. Also jetzt nicht fulltime, aber irgendwas dazwischen halte ich für durchaus gesund.
Die Frage ist nur, wer das entscheidet, ne? Ob das der Chef vorgibt und oder ob das vielleicht gemeinsam auch eine Erkenntnis ist, zu der man im Team kommt, dass man sagt, wir verabreden uns, das Büro hilft uns bei Punkt, Punkt, Punkt. Das finde ich ist dann ja so eine wichtige Frage, weil immer da, wo es angeordnet wird, führt es ja manchmal auch wiederum zu Widerständen oder auch zu innerlicher Kündigung. Das haben wir ja auch so ein bisschen gesehen, Quiet Quitting. Was machen wir jetzt damit, ne?
Ja, ja. Das Interessante ist, also das klingt jetzt sehr stereotyp, aber die IT-Unternehmen, wenn die mich anrufen, die sagen, wir können machen, was wir wollen, unsere Programmierer wollen zu Hause bleiben.
Ja.
Die sind total glücklich in ihrer Bubble da zu Hause, wenn sie vom Bildschirm sitzen und hacken können. Von daher ist es, glaube ich, manche Menschen musst du, also ich glaube, es gibt Menschen, die sagen, nee, ich will zu Hause bleiben und da wäre es dann vielleicht für den einen oder anderen in dem Team, der die anderen braucht, doof, weil der Rest entscheidet, wir bleiben zu Hause. Schwierig zu sagen, was der richtige Weg ist. Ich glaube, bei manchen Unternehmen muss es vorgegeben werden. Und so gut ich oder so wichtig ich diesen Aspekt von Mitgestaltung halte, gibt es einfach Rahmenbedingungen, die vorgegeben werden müssen manchmal. So, das ist in der Kindererziehung genauso wie in der Führung von Unternehmen. Also es können ja nicht alle ihren Namen tanzen. Das Leben ist kein Ponyhof. Manche Dinge müssen einfach vorgegeben werden und manche Rahmenbedingungen sind nun einfach mal so. Ja, und wenn es doof läuft, verliere ich dann vielleicht manche Mitarbeitenden. Aber ich kann ja nicht. Alexander Birken von der Otto Group sagte das auch mal. Er sagte, Kulturwandel ist nicht dafür da, dass alle Menschen glücklich sind. Und um Tobi zu zitieren, es geht ums fucking Überleben. So, und genauso sehe ich das auch. Am Ende des Tages geht es für mich um gute Beziehungsqualitäten. Es geht nicht darum, bei einem Kulturwandel alles so zu machen, dass alle happy sind, sondern aus meiner Sicht geht es in der Essenz darum, dass Menschen die bestmögliche Beziehung miteinander pflegen und viel im Austausch sind und unausgesprochene Dinge ausgesprochen sind, denn je besser die Beziehungen sind, umso besser ist das neurobiologische Grundbedürfnis von Verbundenheit erfüllt und desto mehr Zugriff kriegen wir auf unsere höheren kognitiven Fähigkeiten. Von daher, ich finde, Rahmenbedingungen dürfen manchmal vorgegeben werden und innerhalb dieser Rahmenbedingungen schauen dann die Einzelnen als Team, wie sie mit diesen Rahmenbedingungen umgehen wollen.
Ich hatte mal die Berliner New Work und Innovationsberatung Dark Horse zu Gast, die wirst du ja auch kennen und die erzählten mir auch, als sie gegründet haben, sind sie auch mit so einem demokratischen Ansatz losgezogen. Wir klären das alle auf Augenhöhe und dann ging es irgendwie um eine Kaffeemaschine, die angeschafft werden sollte und es wurde einfach über Wochen und Monate ist nichts passiert, weil jeder doch nochmal eine andere Idee hatte. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir müssen zu diesem Konsensmodell übergehen. Also einer schlägt das vor und solange jetzt keiner einen triftigen Grund dagegen hat, wird das dann halt auch einfach mal gemacht. Also die Frage, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen zukünftig und was diskutieren wir und wo verlassen wir uns auch auf Leute?
Ja.
Ich glaube, da ist es dann auch sehr hilfreich hinzuschauen, was machen eigentlich andere Unternehmen. Und da sammelt ihr ja schöne Beispiele auch auf eurer Webseite selbst. Ich musste auch gerade dran denken, als du das beschrieben hast, also Unternehmen sind auch nicht dazu da, die Leute glücklich zu machen. So schreibst du es ja auch über das Gehirn, das ist ja auch nicht dazu da, uns glücklich zu machen. Also insofern ähneln eigentlich Organisationen auch so ein bisschen dem Gehirn. Es geht ja auch um Vernetzung, es geht um Potenziale, die abgerufen werden müssen. Kann man schon vergleichen, ne?
Teilweise kann man das vergleichen, ja. Und dass das Gehirn nicht dazu da ist, um uns glücklich zu machen, sondern es ist auch dafür da, um uns am Leben zu halten. So ist es einfach mal konstruiert. So, und wir können dann mit unserem Gehirn so umgehen, dass wir idealerweise glücklich sind. So, und so können wir auch gucken in der Organisation, wo es natürlich erstmal darum geht, dass die Firma überlebt. Das ist das Wichtigste, denn wenn alle glücklich sind, aber du machst keinen Umsatz oder machst keinen Gewinn, dann bringt dir das auch nichts, weil dann ist irgendwann der Laden dicht. Genau das Gleiche mit unserem Gehirn. Erstmal überleben und dann gucken, wie können wir mit diesem Konstrukt glücklich werden. Ja, und beim Gehirn ist es nun leider so, dass wir in einer Welt leben, die gerne diese archaischen Muster anspricht, nicht dieses, oh, schau mal, hier ist eine Gefahr, ne? So funktionieren ja Medien, so funktionieren ja soziale Medien, und das ist so unglaublich wichtig, das auf dem Schirm zu haben und dagegen zu steuern. Ich sage immer, weniger Nachrichten ist eine gute Idee, weniger Social Media ist eine gute Idee.
Weil wir das gar nicht verarbeiten und einordnen können, offensichtlich. Du schreibst ja auch 12 Millionen Impulse strömen auf uns ein, nicht pro Minute, sondern pro Sekunde offensichtlich. Yes. Das ist ja unvorstellbar.
Ja, ist ganz schön viel, ne? Ja, und wir leben einfach, also ich meine, unser Gehirn ist dafür da, dass wir überleben. Das heißt, wenn irgendwo eine Gefahr, eine vermeintliche Gefahr wahrgenommen wird, reagiert es ja. Deswegen reagieren wir ja besser auf Hiobsbotschaften der Bild-Zeitung, oder reagieren mehr darauf, als wenn es jetzt eine Zeitung gäbe, die nur Good News verbreitet. Und das muss man sich bewusst sein, dass wir so ticken. Und wir müssen im Grunde genommen durch unser Verhalten diese tief verwurzelten neurobiologischen Muster überschreiben. Denn wenn wir denen nur folgten, hat das einfach einen sehr negativen Einfluss darauf, wie es uns geht. Also das eine ist natürlich dieses News, Bad News triggert uns. Und der Verzicht auf Nachrichten, das weiß man aus vielen Studien. Also es gab bereits eine Harvard-Studie, ich glaube, die war 2004, wo viele Menschen schon gesagt haben, 40% unseres Stresses erzeugt der Konsum von Nachrichten. Dann gibt es eine englische Studie, die gezeigt hat, wenn Menschen mal, du nimmst zwei Gruppen von Menschen und die eine Gruppe verzichtet mal 3 Wochen lang auf den Konsum von Nachrichten. Die schliefen besser, die haben weniger Ängste gehabt, die schauten positiver auf ihr Leben, ne, auf die nächsten Wochen. Uns geht's einfach besser damit. Das ist das eine. Und das zweite ist Social Media und diese Dopamin-Kicks, die entstehen, wenn wir uns durch Social Media scrollen und irgendwas sehen, was uns interessiert, oder wir kriegen einen Like oder wir kriegen gerade mal wieder eine iMessage oder so. Das ist Dopamin, 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 und wir sind, man muss ja nur mal, wenn man dann, also ich weiß nicht, wie es beim Android ist, aber beim iPhone kann man ja sehen, wie oft nehme ich pro Tag das Telefon hoch, und das ist erschreckend. Das ist erschreckend.
Das ist eine Droge.
Ja, und dessen muss man sich bewusst werden.
Wie kann man damit umgehen, ist dann die Frage. Ne? Wie kriegen wir das hin? Weil wir können uns ja nicht
Accounts aus der Welt löschen. Ich habe meinen Twitter-Account neulich mal gelöscht. Ich habe mein, Gott, wie hieß das? Insta habe ich gelöscht. Ich habe alle Apps von meinem Handy runtergeworfen. Ich habe LinkedIn noch als einziges, was ich regelmäßig nutze, was leider immer mehr zu einem Facebook wird.
Ja.
Ich hab noch einen Facebook-Account, aber nur, weil ich also als öffentliche Person Sebastian Wurps-Badigol da manchmal was poste, habe ich den noch. Aber im Grunde genommen runterwerfen vom Handy dieser ganzen Accounts. Das ist es. Ich kenne es ja selbst, wie viel Zeit ich teilweise dann verplemper mit, man nennt das ja Infinity Loops. Es gibt dieses tolle Buch, das heißt, ich glaube, Make Time. im Englischen. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Das haben zwei Autoren, der eine ehemals Google, der andere ehemals YouTube, die mal beschrieben haben, was da passiert. Die nennen das Infinity Pools. Infinity Pools sind diese Webseiten, wo du scrollst und scrollst und scrollst und sie hören nicht auf, wie Twitter und Co., weil halt immer was Neues und immer was Neues kommt.
Das ist so ein Rabbit Hole, ne?
Ja, und ich kenne mich. Also ich erkenne mich da drin. Ich habe das auch immer mal wieder erlebt und will das nicht, weil es ist eine Verschwendung von Lebenszeit und es ist tatsächlich irgendwann ein Abhängigsein davon. Und da musst du, also das reden ja so viele davon, Digital Detox, ist einfach, was du auf dem Schirm haben musst. Das ist das Rauchen von heute.
Es ist ja auch für unsere Kinder ein Riesenthema. Wir haben das mit unserer Großen, die ist 13. Da laufen natürlich die ganzen Kontakte drüber. Also das, was du ja auch mit diesem Verbundensein und der Sehnsucht nach Verbundenheit beschreibst, das läuft darüber und führt zu harten Konflikten, wenn wir ihr das Handy wegnehmen, weil wir zum Beispiel abends dann auch sagen, jetzt ist auch genug, weil sonst hängt sie auch die ganze Nacht dran. Und dann gibt es jeden Abend die Diskussion. Die anderen dürfen das aber. Ja, bei uns leider nicht.
Ja, das ist ein Thema, das habe ich auf dem Schirm, wo ich denke, puh, mal gucken, wann das kommt. Glücklicherweise, also mein kleiner Sohn liebt das auch, aber weniger zur Kommunikation, sondern er liebt YouTube-Videos zu gucken zu irgendwelchen Themen, die er gerade recherchiert. Und ich bin total glücklich. Ich habe ihm vor 3-4 Wochen, hat er irgendwie per Zufall Schach gelernt. Mhm. Wir saßen, wir hatten ja diese Air Defender 23 NATO-Übung und er war zu dem Zeitpunkt gerade in seinem neuen Forschungsprojekt Flugzeuge, Kampfflugzeuge, das präsentiert er dann in der Schule. Also mussten wir nach Wunsdorf uns das anschauen und während dann keine Flugzeuge landeten, sah er auf meinem, also ich habe einen Tesla und dann wollte er wieder irgendein Spiel spielen, habe ich ihm Schach gezeigt. Und dann war der so hooked, dass er dann auf der Rückfahrt die ganze Zeit auf meinem Handy Schach spielte und das, ich war so ambivalent, also mich nervt das, wenn er an dem Handy ist. Aber ich fand es super mit Schach und ich habe ihm jetzt, oder wir haben ihm jetzt zum, gestern waren ja Zeugnisse, hat er einen Schachcomputer bekommen. Also ein physisches Gerät, wo er wirklich die Figuren ziehen muss. Und das ist ein ganz kleines Display, das zeigt dir mal, welche Figur der Computer jetzt wohin ziehen würde. Aber was ich viel schöner finde, ist, dass immer wenn er bei mir ist, spielt er jetzt mit mir Schach. Ich habe ein altes, großes Schachspiel noch und jedes Mal, wenn er hier ist, will der 5, 6, 7 Partien Schach spielen. Das geht sogar so weit, dass ich sage, Paul, willst du noch diese YouTube-Dokumentation zu Ende schauen? Nee, ich will Schach spielen.
Ja, ist doch cool.
Vorgestern hat er mich das erste Mal abgezogen. Er hat das erste Mal mich schachmatt gesetzt und das ist so, ich bin so beseelt davon, wie er sich da reinfuchst. Und das finde ich so toll, dass es mir, oder dass es dadurch gelingt, dass er einfach weniger Zeit irgendwie vor Screens verbringen will.
Das merken wir auch, wenn wir mit unseren Kids dann mal in die Natur fahren. Das braucht dann immer so einen kleinen Moment und dann irgendwann ist der Schalter umgelegt und dann sind sie völlig drin und vermissen auch nichts und probieren Dinge aus und fallen auch mal hin, aber ja, sind dann wieder irgendwie ganz sie selbst, ne? Und auch weniger von den Erwartungen der anderen so abhängig, weil man ist ja dann auch auf Social Media so drin. Und reflektiert das ja gar nicht. Ich habe dann auch irgendwann Facebook gelöscht, irgendwann Insta gelöscht, Xing, wobei Xing jetzt wirklich nicht so ganz doll wehtat, war halt nicht mehr so viel los. Aber ja, also früher hat man immer so gedacht, man vermisst was, heute denkt man so, das Wichtige kriegen wir schon mit irgendwie, ne?
Ja, nein, also man vermisst nicht wirklich was, nicht, gar nicht.
Du wirkst ja sehr ausgeglichen, was stresst dich?
Der Klimawandel und die Frage, wie wir das schaffen, das noch zu drehen.
Glaubst du dran?
Ich hoffe es. Ich hoffe, dass irgendjemand so schlau ist, irgendwann Technologien zu entwickeln, die das Ganze drehen können. Viele schlaue Menschen, die sich damit beschäftigen, sagen, Moment, haben wir nichts. Und in dem Moment, wenn du Kinder hast, mach das was. Weil ich kann jetzt, schau mal, ich bin vielleicht noch 30 Jahre hier und dann sterbe ich. Vielleicht 40. Also ich werde das noch mitbekommen, was passiert. Aber der Impact für meinen Sohn wird, glaube ich, noch härter. Das ist etwas, was mich stresst. Wo ich mir so denke, ich habe keine Lösung. Und das macht mir Sorge. Und dieses Gefühl, also Aaron Antonowski sagt immer, ne, in der Salutogenese, die drei Dinge, die Menschen gesund halten, das ist einmal Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und das Gefühl, Einfluss nehmen zu können. Und das fehlt vielen von uns seit vielen Jahren, also weil die Welt so komplex geworden ist, in so vielen Bereichen, ob es nun die Weltwirtschaft, die Weltfinanzwirtschaft oder natürlich auch die Klimakrise ist. Also ich nehme so ein bisschen Einfluss, ganz wenig Einfluss dadurch darauf, dass viele der Unternehmen, mit denen ich heutzutage arbeite, ich mache ja wenig in-house noch mit Unternehmen, aber die Unternehmen, mit denen ich arbeite, das sind die Renewables-Energieunternehmen und habe dann so einen indirekten Einfluss darauf, dass sich da vielleicht was verbessert. Aber mir selbst fehlt irgendwie die Perspektive und das Gefühl, großen Einfluss nehmen zu können. Natürlich nehme ich Einfluss, dass ich darauf achte, was für eine Art von Energie verbrauche ich. Oder dass wir gucken, dass wir hier mit Solarenergie arbeiten, in dem Haus und solche Themen. Das ist es, was mich im Moment so ganz tief bewegt, ja. Hm.
Und erlebst du bei Unternehmen da auch schon ein Umdenken?
Ja, gut, die Unternehmen, mit denen ich arbeite, das sind also ein Unternehmen, da kann ich ja drüber sprechen, weil die das auch immer wieder posten, dass ich mit denen arbeite, das ist E.ON in Italien. Der Frank Meyer, der CEO, der kennt mich oder wir kennen uns noch aus der Zeit, als er hier in Deutschland bei E.ON ein Unternehmen leitete. Die machen ja viel dafür, Italien grün zu bekommen. Und ich arbeite halt mit dem Management-Team und finde das halt toll zu wissen, ich leiste einen kleinen Beitrag, dass die als Team noch besser vorankommen, dass die einfach ein bisschen wirksamer werden, vielleicht dadurch, dass sie mit mir zusammenarbeiten und dadurch dieses Make Italy Green vorangetrieben wird. Das heißt, die Unternehmen, mit denen ich arbeite, ja klar, die haben das voll auf dem Schirm. Total. Hm.
Ja, und wir freuen uns schon, auf den Schirm zu bekommen, was dein nächstes Buch sein wird. Du hast ja schon vorhin kurz gesagt, dass du da schon Ideen hast. Bestimmt hast du auch schon ein bisschen was geschrieben. Du schreibst tatsächlich auch mit einem richtigen Stift hast du geschrieben, ja? Also das machst du auch nicht digital.
Guck mal, ich zeige ihn dir. Das sind original die Stifte. Das ist ein, wie heißt das Ding? Unibail Gel Impact von, keine Ahnung, welcher Firma. Die schreiben mega. Ja, ich schreibe die ersten 2-3 Versionen auf Papier. Also die erste Version ist ich und Stift auf Papier. Die zweite Version ist ich und ein andersfarbiger Stift korrigiere dann das Geschriebene. Stimmt, das sind die Papierversionen. Und dann tippe ich es ab. Beim Abtippen verändere ich nochmal was. Und dann drucke ich es aus, das Abgetippte. Und das wirkt dann nochmal ganz anders.
Das sind so eine Filterebenen für dich, oder?
Mhm. Ja, und ich schreibe anders, wenn ich mit Stift am Papier schreibe, als wenn ich komplett digital schreiben würde. Das Denken ist anders. Mein Kopf geht weiter auf dann.
Wird dann das nächste Buch auch mit dem Gehirn zu tun haben?
Also erstens das Buch, wir haben noch keine Zeile geschrieben, das ist eine Idee.
Ihr hört es hier zuerst.
Es ist eine Idee, also die Idee ist, sich tatsächlich mit der nochmal mehr mit der biologischen Seite von Resilienz zu beschäftigen. Hm. Das heißt, die anderen Bereiche des Körpers auch mal anzuschauen. Nun natürlich gibt es Dinge, die auch unmittelbar mit dem Gehirn zu tun haben, aber wenn wir zum Beispiel über sowas wie endokrinologische Systeme sprechen, also wenn die Nebennieren irgendwie nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, sowas mal auf dem Schirm zu haben, weil ich glaube, da gibt es noch einen großen Gap von Menschen, die das nicht wissen, für die es aber einen Unterschied machte, wenn sie es wüssten, dass sie schauen können, was kann ich noch tun, um gesund zu bleiben langfristig oder wieder zurück in meine Kraft zu kommen, weil mich die letzten Jahre einfach so zerlegt haben. Hm.
Ja, wir sind gespannt. Wir werden es verfolgen auf LinkedIn und auf deiner Webseite. Das packen wir natürlich in die Shownotes.
Ja, aber gib mir ein paar Jahre.
Und Kulturwandel.org hast du auch noch. Also eine Menge Projekte. Oder man kann natürlich auch gerne mal zu einem der Trainings kommen. Da stehen ja auch schon wieder ein paar Termine an, habe ich gesehen. Oder sind die schon alle ausgebucht?
Die buchen sich interessanterweise, also gerade das Kulturwandel-Tools-Training in den 8 Wochen zuvor. Ich weiß nicht, warum die Leute sich da so kurzfristig immer anmelden. Aber das ist relativ, da haben wir, glaube ich, nur noch 2 Plätze. Und bei dem Potenzialtraining, dieses sehr, sehr intensive Persönlichkeitstraining, sind es, glaube ich, noch 4 Plätze.
Also, schaut euch das mal an. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und uns mitgenommen hast in deine Story und in ein paar der Themen, die wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal wieder weiter einsteigen. Würde mich sehr freuen. Viel Erfolg weiterhin und viel Gesundheit für dich.
Danke, Gabriel. Dir auch. Grüße nach Rostock.
Danke. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Das war's auch schon wieder für heute mit Sebastian. Alle Links wie immer in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, erzählt's gerne weiter. Bewertet den Podcast. Ihr könnt dort Sterne vergeben auf Spotify zum Beispiel oder Apple Podcasts. Und ihr könnt natürlich auch mir euer Feedback geben. Schreibt's mir gerne, wenn es konstruktiv ist, über LinkedIn. Könnt da auch gerne connecten oder ihr geht auf meine Website gabrielrath.com. Dort gibt es auch nochmal die Möglichkeit, mich als Speaker anzufragen rund um das Thema New Work. Was entsteht da jetzt für uns? Was bedeutet das für uns als Unternehmen? Also schaut mal vorbei und wir hören uns dann am Freitag wieder. Dann gibt es nämlich schon die nächste Folge. Bis dahin bleibt gesund und bleibt connected.